Von 2010 bis 2017 wurde der FC Basel 8-mal Schweizer Meister. Seit 2018 dominieren die Young Boys Bern mit einer kleinen Unterbrechung die Schweizer Meisterschaft. In Deutschland sieht es nicht viel anders aus. Ja, dort ist es noch extremer. In der Fußballsaison 2011-2012 wurde Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister. Dieser Meistertitel von Dortmund war damals der letzte Meistertitel, der von einem anderen Verein als dem FC Bayern München gewonnen wurde. Seither wurde Bayern München 11-mal deutscher Fußballmeister. Das heißt, seit 12 Jahren gibt es keinen anderen Verein in Deutschland, der Meister wurde als der FC Bayern München. Und auch wenn es im letzten Jahr sehr knapp wurde, konnte Dortmund die Meisterschaft nicht für sich entscheiden, weil sie es kurz vor Schluss nochmal vermasselt haben und Bayern wurde wieder Meister. Für die meisten Fußballfans ist das etwas langweilig geworden. Auch bei den Bayern-Fans hat man gesehen, dass sie nicht mehr so zahlreich bei der letzten Meisterfeier erschienen sind wie vor 12 Jahren. Man kennt es halt schon. Es ist klar, der FC Bayern München wird deutscher Meister. Deshalb ist die Meisterschaft auch nicht mehr so spannend. Doch dieses Jahr ist das ganz anders. Der FC Bayern hat sich mehrmals hintereinander selbst ein Bein gestellt und heute Nachmittag kann es tatsächlich wahr werden, dass eine andere Mannschaft als der FC Bayern München deutscher Fußballmeister wird. Leverkusen steht so nah vorm Erfolg und wer sich ein wenig mit der deutschen Fußballliga beschäftigt, der weiß, dass jetzt gerade eine totale Begeisterung herrscht. Sehr viele Menschen fiebern mit Leverkusen heute Nachmittag mit. Weshalb erzähle ich euch das? Viele von euch können wahrscheinlich nichts mit Fußball anfangen und denken jetzt gerade vielleicht, ja, wir sind doch nicht im Sportstudio, wir sind in einem Gottesdienst. Was hat eine solch ausführliche Erklärung mit dem Fußball hier zu suchen? Nun, ich bin davon überzeugt, dass das, was ich euch gerade beschrieben habe, ein guter Vergleich für das heutige Predigtthema ist. Heute geht es um das Thema, komm ins Staunen über die Gnade Gottes. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und diesen Titel für die Predigt gesetzt habe, habe ich mich gefragt, ist das nicht zu simpel? Staunen über die Gnade Gottes. Die meisten von uns kennen die Gnade Gottes. Ja, vielleicht ist es schon ein bisschen ein alter Zopf, den wir schon oft gehört haben. Klar, wir sind Gott dankbar für seine Gnade. Aber wir haben das schon so oft gehört. Wie können wir da noch über die Gnade Gottes ins Staunen kommen? Uns geht es vielleicht wie den Tausenden von Fußballfans in Deutschland, die nichts anderes als den FC Bayern München als deutschen Meister kennen. Wir kennen die Gnade Gottes, seitdem wir zum Glauben gekommen sind. Vielleicht 5, 10, 20, ja vielleicht sogar 50 Jahre sind seitdem vergangen. Und wir haben schon x Predigten zur Gnade Gottes gehört. Und irgendwie denken wir uns so Sachen wie, da wird nichts mehr Neues kommen. Da kann ich mich auch entspannen, das habe ich alles schon einmal gehört. Als ich vor einiger Zeit über die Gnade Gottes gesprochen habe, hat mich jemand gefragt, Jannik, warum erzählst du uns das alles? Wir, wissen das doch schon längst. Ja, die allermeisten von uns kennen die Gnade, aber ich glaube, wir können sie immer wieder ganz neu entdecken. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute ist es, dass diese Predigt im Bild gesprochen wie ein Leverkusen für uns sein darf. Dass wir nochmal ganz neu ins Staunen über die Gnade Gottes kommen dürfen. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen als Gemeinde dir begegnen dürfen. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest und deine Gnade nochmal ganz neu aufschlüsseln möchtest. Ich bitte dich, dass du ins Leben von jedem Einzelnen hier in diesem Raum heute Morgen hineinsprichst. Amen. Ich möchte gleich zu Beginn dieser Predigt mit euch in den heutigen Bibeltext eintauchen. Ich lese dazu aus Epheser 2, 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand von Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wow, was für ein Text. Und in diesen Text wollen wir jetzt miteinander etwas tiefer eintauchen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir über die Gnade Gottes in Staunen kommen wollen, dann müssen wir zuerst einmal begreifen, dass wir eigentlich in uns drin zutiefst verdorben sind. Und deshalb habe ich meinen ersten Punkt mit der Überschrift überschrieben: Erkenne deine totale Verdorbenheit. In den ersten drei Versen von Epheser 2 führt Paulus nun aus, weshalb wir Menschen überhaupt die Gnade Gottes brauchen. Nun, zusammengefasst ist es eigentlich sehr simpel. Du bist ein böser Mensch. Jetzt denkst du dir vielleicht, was? Wie kann der so etwas sagen? Ja, das sage nicht ich, sondern das sagt Paulus. Und Paulus zeigt uns in diesem Text das sehr eindrücklich auf. Das ist nicht einfach irgendeine Behauptung, die er mal so in den Raum stellt. Nein, er untermauert diese Aussage mit drei Punkten. Ihr wart tot, bestimmt durch die Sünde und unter der Herrschaft Satans. Paulus steigt steil ein. Ihr wart tot. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Was meint Paulus damit, wenn er davon redet, dass wir tot waren? Nun, Paulus spricht nicht von unserem körperlichen Tod. Nein, körperlich sind wir, die meisten von uns, sehr lebendig. Paulus meint viel eher unseren geistlichen Zustand. In diesem geistlichen Zustand haben wir uns Menschen selbst hineinmanövriert. Gott sagt den Menschen im Garten Eden, dass die Folge der Sünde der Tod sein wird. Als Adam und Eva von der Frucht aßen, starben sie zwar nicht körperlich, aber sie wurden sterblich und mussten getrennt von Gott leben. Seit dem Sündenfall ist in dem Mensch keinerlei göttliches oder geistliches Leben. Der Mensch ist geistlich tot. Der Mensch ist geistlich nicht einfach nur geschwächt. Er ist nicht nur unvollkommen. Er ist nicht nur einfach krank. Nein, er ist tot. Und damit wir über die Gnade Gottes ins Staunen kommen können, müssen wir das zutiefst in uns verstanden haben. Ohne die Gnade Gottes bist du geistlich tot. Du kannst nicht von dir aus in eine geistliche Verbindung mit Gott hineinkommen. Denn du kannst dich nicht selbst lebendig machen. Dazu brauchst du die Gnade Gottes. Das Zweite, das Paulus hier anführt, ist, dass unser ganzes Leben von der Sünde bestimmt wird. Dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen, dein ganzes Handeln ist durchdrungen von der Sünde. Du bist geleitet von deiner Begierde und durch deine verdorbene Natur und deine selbstsüchtigen Gedanken. Ja, es gibt nichts Böses, was du unter den richtigen Umständen nicht tun würdest. Und ich glaube, dass uns dieser Gedanke nicht gefällt. Klar, wir machen Fehler. Aber deshalb bin ich doch noch kein schlechter Mensch, oder? Die Bibel sagt etwas anderes. Du bist böse. Du bist schlecht. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich euch das etwas verdeutlichen? Und mir ist ein Film in den Sinn gekommen, der das etwas besser greifbar macht, etwas, das, wo wir das besser nachvollziehen können. Es geht um den Film Die Welle. Und dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. In den 60er Jahren hat ein Lehrer auf einem College in Kalifornien ein soziales Experiment durchgeführt. Im Geschichtsunterricht stellte er der Klasse vor, was die Nazis während dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und dann hat eine Schülerin gefragt, wie können Menschen nur so böse sein? Wie können sie so viele Menschen nur so etwas folgen und da mitmachen? Der Lehrer beantwortete die Frage nicht, sondern er entschied sich, seinen Schülern zu zeigen, wie leicht es ist, eine autoritäre Bewegung zu schaffen. Er führte die Schüler in ein Experiment ein, bei dem sie sich als Mitglieder einer Gruppe namens Die Welle organisierten, strenge Regeln beachteten und Hierarchien befolgten. Anfangs war das für die Schüler faszinierend. Von der Idee, sie genossen diese Idee, Macht zu haben, den Zusammenhalt in der Gruppe. Doch bald begannen die Dinge außer Kontrolle zu geraten. Die Schüler wurden aggressiver gegenüber Außenseitern und Andersdenkenden. Und die Bewegung entwickelte sich, ich sage einmal, zu einer gefährlichen Sekte, die Gewalt und Unterdrückung rechtfertigte. In nur wenigen Tagen entwickelte sich aus einem harmlosen Experiment eine Bewegung, die einfach nur böse war. Versteht ihr? Es ist so einfach, weil das Herz von uns Menschen böse ist. Als im Februar 2022 in der Ukraine der Krieg ausbrach, da ging durch die sozialen Medien und durch die Nachrichten ein Riesenaufschrei los. Was? Wie kann das sein, dass wir in Europa hier im 21. Jahrhundert einen Krieg erleben? Wir sind doch aufgeklärt. Wir haben doch gelernt. Und trotzdem passiert ein Krieg. Die Menschen waren geschockt. Wie kann so etwas geschehen? Nun ganz einfach. Der Humanismus besagt, der Mensch ist gut. Doch die Annahme, dass der Mensch gut ist, ist grundlegend falsch. Der Mensch ist zutiefst böse und verdorben. Und das gilt nicht nur für die anderen Menschen um dich herum, sondern auch genau für dich. Wenn du tief in dich hineingehst, dann wirst du das Böse in deinem Denken, Fühlen und Handeln wiederfinden. Du wirst es finden in deinen Süchten, in deiner Gier, in deinen negativen Gedanken über dich selbst und über andere Menschen, in dem, dass du, wie du andere Menschen behandelst und in deiner Haltung gegenüber Gott. Du bist durch und durch böse. Und als Drittes führt Paulus nun an, dass wir unter der Herrschaft Satans stehen. Für Paulus ist klar, wer geistlich tot ist und von Grund auf böse, der untersteht der Herrschaft Satans. Was bedeutet das jetzt genau? Nun, Paulus möchte damit nicht sagen, dass wir durch Satan dazu gezwungen sind, zu sündigen. Nein, Paulus macht Satan nicht zum Sündenbock, damit wir eine Entschuldigung haben. Vielmehr zeigt Paulus hier auf, dass Satan aufgrund unserer Sünde einen Herrschaftsanspruch auf uns hat. Jeder Mensch steht aufgrund seiner eigenen, zutiefst bösen Natur und seines Wesens unter der Herrschaft Satans. Und somit ist er auf ewig ein Sklave der Sünde. Satan hat Macht über uns. Er hält uns gefangen und zerstört unser Leben. Wir haben nun das volle Ausmaß unserer eigenen Verdorbenheit betrachtet. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Das ist ein Brocken, den wir zu schlucken haben. Wir sind geistig tot. Unser Leben ist bestimmt durch die Sünde und wir gehören zum Einflussbereich Satans. Und das Resultat dieser Verdorbenheit ist somit ziemlich eindeutig. In Vers 3 schreibt Paulus, wir haben nichts anderes verdient als den Zorn Gottes. Ja, verdient hätten wir den Zorn Gottes. Und damit verbunden die Strafe, den Tod und die Verdammnis. Das ist das Einzige, was wir verdient hätten. Kein Schulterklopfen, wenn wir mal etwas Gutes getan haben, kein Ach Schwamm drüber, wenn wir gesündigt haben. Nein, allein der Zorn Gottes und damit verbunden unser Tod, das hätten wir verdient. Weshalb? Weil es sich nicht einfach so um etwas Kleines handelt, sondern weil wir durch und durch verdorben sind. Erst wenn wir all das verstanden haben, können wir die Tiefe der Gnade Gottes erfahren und darüber ins Staunen kommen. Und so möchte ich zum nächsten Punkt meiner Predigt kommen. Entdecke den Schatz der Gnade. An dieser Stelle ist klar, wir können uns nicht befreien vor dem Zorn Gottes. Und in dieser vollkommenen, hoffnungslosen Situation spricht Paulus nun zwei Worte hinein. Zwei Worte, die so viel herrlicher sind als die ersten Sonnenstrahlen im Frühling nach einem grauen, kalten, trüben und langen Winter. Doch Gott. Andere Übersetzungen schreiben, aber Gott. Und diese beiden Worte leiten nun das Eingreifen Gottes ein. Das Eingreifen, welches nach dieser so harten, aber doch so zutreffenden Botschaft über unseren geistlichen Zustand nötig ist. Gott greift in diese so hoffnungslose Situation von uns ein. Ja, sein Erbarmen mit uns ist so groß, dass er die Lage von uns Sündern ändert. Jesus kommt auf die Welt, nimmt den Zorn Gottes auf sich, stirbt am Kreuz, aufersteht, damit wir zusammen mit ihm geistlich lebendig werden. Was für eine Botschaft. Wir erinnern uns daran, was vorhin gesagt wurde. Wir sind geistlich tot. Das heißt, wir können dazu nichts beitragen, dass Gott uns Menschen von seinem Zorn erlöst. Wenn wir nichts dazu tun können, dann stellt sich mir aber eine grundlegende Frage. Was motiviert Gott dazu, so etwas zu tun? Was motiviert Gott dazu, uns aus dieser misslichen Lage heraus zu befreien? Und ich denke, die Antwort auf diese Frage finden wir in Vers 4 und 5 in dem Wort Liebe. Das Wort, welches Paulus hier für Liebe verwendet, heißt Agape. Und in der griechischen Sprache gibt es mehrere Wörter für Liebe. Da gibt es noch die Wörter Phileo und Eros. Doch Agape unterscheidet sich so massiv von diesen anderen beiden Wörtern. Während die Motivation für Phileo und Eros immer im Objekt, also im Gegenüber gegründet ist, ist das bei Agape anders. Die Motivation für die Liebe Gottes ist nicht in seinem Gegenüber, also in uns Menschen zu suchen. Nein, wir haben ja gerade mehr als nur eindrücklich gesehen, dass wir Gott keine Vorleistungen bringen können. Auch gibt es keine Qualitäten, die wir haben, die Gott dann mit seiner Liebe belohnen würde. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, dafür könnte Gott mir doch jetzt einmal auf die Schultern klopfen. Nein, keine Leistung, die wir bringen, könnte Gott dazu motivieren, uns seine Liebe entgegenzubringen. Die Liebe Gottes hat seinen Ursprung in Gottes Wesen selbst. Das Wesen Gottes ist die Ursache und ist die Motivation dafür, dass er uns liebt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir den verstanden haben. Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat eine so viel größere Dimension, als wir uns das nur vorstellen können. Und genau darin liegt das Geheimnis der Gnade Gottes. Denn wenn wir verstanden haben, dass wir verdorben sind und wir Gott nichts bringen können, was seine Liebe grundsätzlich zu uns motiviert, dann können wir plötzlich darüber staunen, dass Gott uns liebt. Ja, noch mehr. Im Römerbrief in Kapitel 5 lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt uns trotz unseres Versagens. Ja, er liebt uns so sehr, dass Jesus ans Kreuz ging, starb und wir Vergebung empfangen können. Ist das nicht genial? Wir halten hier also noch einmal fest. Wir sind total verdorben. In uns ist nichts Gutes. Und das bedeutet, wir können Gott nichts geben, dass er uns annimmt, uns vergibt und uns liebt. Doch Gott selbst ist die Liebe. Und aus dieser Liebe, wo in sich selbst ist, schenkt Gott uns Annahme, uns Vergebung und Liebe aus seinem Wesen heraus. Merkt ihr plötzlich, was das bedeutet? Wie oft versuchen wir, die Liebe von anderen Menschen oder vielleicht auch von Gott uns irgendwie zu erkaufen. Wir machen schöne Geschenke. Wir geben anderen Personen viel Aufmerksamkeit. Wir versuchen es mit unserem Humor. Wir machen viele Überstunden und gute Leistungen, dass der Chef beeindruckt ist. Wir investieren uns in die Gemeinde, weil wir denken, ja, jetzt sieht mal Gott, wie ich mich für ihn investiere. Aber wir können gar nichts bringen, das die Liebe Gottes zu uns motiviert. Er selbst ist die Motivation. Kommen wir langsam ins Staunen über die Gnade Gottes? Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Lebe in der neuen Kraft Gottes. Und hier möchte ich nochmals darauf zu sprechen kommen, welche Auswirkungen die Gnade in unserem Leben hat. Am vergangenen Sonntag hat Benny von der Kraft Gottes gesprochen. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Benny hat eindrücklich ausgeführt, dass auch diese Kraft in uns Gläubigen wirksam ist. Und an dem heutigen Predigttext sehen wir, wie diese Kraft in unserem Leben wirkt. Paulus führt in Vers 6 etwas aus, was das genau bedeutet, wie sich die Gnade und damit die Kraft Gottes in unserem Leben zeigt. Ja, es ist die Kraft, die eben nicht nur Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, sondern auch uns. Wir sind lebendig mit Jesus und mit Gott hat er uns schon jetzt einen Platz im Himmel gegeben. Und wenn wir diesen Vers etwas genauer lesen, dann sehen wir, dass es nicht einfach etwas ist, das in Zukunft noch aussteht. Nein, Paulus schreibt schon jetzt. Und das bedeutet, dass Gott uns schon jetzt lebendig gemacht hat. Wir dürfen schon jetzt eine Beziehung mit Gott führen. Und wir haben schon jetzt einen Platz im Himmel. Dieser existiert schon jetzt. Was für eine Zusage. Wir dürfen in dieser Gewissheit leben, dass uns all das schon jetzt zusteht. Das ist real. Und diesen Realismus drückt Martin Luther in einer seiner Osterpredigten wie folgt aus. Daher ist unsere Auferstehung schon mehr als die Hälfte geschehen, weil unser Haupt schon dort ist. Unser Erstling steht oben. Meine Auferstehung hat bereits begonnen. Ich muss mich nur noch aus dem Schlaf aufrichten. Das ist unsere Realität. All das ist die Auswirkung der Gnade. Und wenn wir über die Gnade staunen wollen, dann beschäftigen wir uns oft in erster Linie mit der Erlösung, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz geschaffen hat. Doch wir dürfen die Auswirkungen dieser Gnade nicht vernachlässigen, denn diese bringen uns genauso zum Staunen wie die Gnade Gottes in der Erlösung. Doch nicht nur die Auferstehung haben wir schon jetzt. Wir haben noch viel mehr. Ich mache einen kleinen Sprung in Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn wir uns diese Verse ein wenig betrachten, dann werden wir eine Ahnung davon bekommen, welche Kraft Gottes in uns Gläubigen wirksam ist. Für Paulus ist klar, wir sind Gottes Werk. Gott hat uns geschaffen, nicht nur uns Menschen an und für sich, nein, Gott hat uns als geistliche Menschen neu geschaffen. Wir waren tot, er hat uns lebendig gemacht. Das ist sein Werk. Doch wozu hat Gott uns geschaffen? Paulus sagt uns, jeden Mensch, der geistlich von Gott lebendig gemacht wurde, ist dazu geschaffen, das Gute und das Richtige zu tun. Setzen wir das einmal in den Kontrast der ersten Verse aus Kapitel 2, dann sehen wir, dass wir, als wir noch Sünder waren, unter der Herrschaft Satans standen, nur das Böse im Sinn hatten. Wir wollten nur das Böse tun. Nun, wenn wir unter der Herrschaft Gottes stehen, dann sind wir plötzlich dazu befähigt, das Gute zu tun. Vielleicht denkst du dir jetzt, ach, jetzt hat er die ganze Zeit von der Gnade gesprochen und nun müssen wir trotzdem etwas tun. Das ist so viel Druck, immer etwas tun. Wenn du so denkst, dann muss ich dich enttäuschen. Denn wenn du den Vers 10 genau liest, dann wirst du merken, dass das nichts mit Druck zu tun hat. Auch nicht, dass du irgendetwas leisten musst. Nein, das Leben mit Gott bekommst du ohne Leistung. Doch wenn du mit Gott lebst, dann verändert sich etwas in deinem Leben. Unter der Herrschaft Gottes wird sich immer deine innere Ausrichtung verändern. Wenn du unter der Herrschaft Satans stehst, dann möchtest du nur das Böse tun. Du musst das Böse tun. Doch wenn du unter der Herrschaft Gottes stehst, dann möchtest du plötzlich das Gute tun. Dein innerer Kompass hat sich durch die Kraft Gottes verändert. Du musst nichts Besonderes leisten. Vielmehr hat Gott in seiner Gnade schon alles Gute, was du tun sollst, vorbereitet. Wir sehen also, die Gnade Gottes hat dich nicht nur erlöst und dir schon jetzt einen Platz im Himmel geschaffen, du bist auch durch die Kraft der Gnade befähigt, das Gute zu tun. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, lebe in dieser neuen Kraft. Wenn wir nun zum Schluss dieser Predigt kommen, dann möchte ich an dieser Stelle eine Wiederholung einbauen. Denn Paulus wiederholt sich in den Versen 8 und 9. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich habe diese Predigt mit dem Titel »Komm ins Staunen über die Gnade Gottes« überschrieben. Und wenn ihr mich vor meiner Predigtvorbereitung gefragt hättet, ob ich über die Gnade Gottes staunen kann, dann hätte ich ehrlicherweise mit Nein antworten müssen. Die Gnade Gottes ist für mich etwas so Alltägliches geworden. Klar, ich bin dankbar darüber, aber wirklich staunen? Doch durch die Predigtvorbereitung konnte ich nochmals ganz neu ins Staunen kommen. Die Gnade Gottes haben wir uns nicht verdient. Sie ist tatsächlich ein Geschenk. Ein Geschenk, wie wir es sonst nirgends bekommen können. Nochmals, die Gnade Gottes ist ein Geschenk. Und die Frage, die sich nun jeder von uns stellen muss, möchtest du dieses Geschenk von Gott annehmen? Falls du das schon einmal gemacht hast, dieses Geschenk der Gnade in Anspruch genommen hast, dann freu dich darüber. Komm ins Staunen und lebe in der Kraft Gottes. Und falls du dieses Geschenk noch nie angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dies zu tun. Du kannst Gott in einem ganz einfachen Gebet sagen, dass du dieses Geschenk seiner Gnade für dich in deinem Leben in Anspruch nehmen möchtest. Und dazu möchte ich euch gleich die Gelegenheit geben. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Es wird dann auch hier auf der Leinwand ersichtlich sein. Und wenn du das Geschenk der Gnade heute Morgen für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dieses Gebet mitzusprechen. Du kannst das leise für dich an deinem Platz machen. Geh einfach innerlich mit diesem Gebet mit. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und all meine Sünden vergeben hast, weil du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen.